Ich komme heute Morgen rein, die Band macht gerade Bandprobe und ich höre dieses Lied Schma Israel. Und es hat mich zutiefst bewegt, ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich gemerkt habe, ja, das macht etwas mit mir. Ein jüdisches Lied, ich als Christ und ich fühle diese Verbundenheit zu meinen jüdischen Geschwistern, weil beide Nationen, beide Religionen den gleichen Gott Jahwe anbeten. Und es war sehr schön und heute soll es weitergehen mit einer Serie, die ich vor einem Monat angefangen habe. Der Name Gottes. Was bisher geschah, vor einem Monat habe ich gestartet mit dem ersten Teil dieser Serie. Der Name Gottes, dieser lautet Jahwe. In 2. Mose 34, da offenbart Gott seinen Namen und er macht zwei Dinge damit deutlich. Das erste ist, sein Name drückt Beziehung aus. Gott möchte die Gemeinschaft mit seinen geliebten Menschen vertiefen. Und der zweite Punkt ist, Gott, der Name Gottes offenbart auch seinen Charakter. Und darum soll es mir heute gehen. Ich will vertiefend darauf eingehen, weil wir heute wieder stärker in diese Eigenschaften, in diese Namensvorstellung von 2. Mose 34 hineingehen werden. Wieso liegt mir diese Serie so am Herzen? Weil es mich traurig macht, zu sehen, wie kaputte, verletzte oder einfach nur falsche Gottesbilder Menschen, die ich begleiten darf, das Leben zur Hölle machen. Es ist schlichtweg einfach nicht fair, dass Menschen unter einem falschen Gottesbild leiden müssen, weil dieser Gott Israels und auch unser Gott so viel mehr ist, so viel heilsamer ist, als wir das vielleicht auch in unserer Prägung mitbekommen haben. In 2. Mose 34 offenbart unser Gott sein innerstes Wesen und haut damit sämtliche falsche Gottesbilder einfach in die Tonne. Nichts im Alten Testament offenbart uns so klar und so deutlich sein Wesen wie diese Verse, die nebenbei bemerkt in der Bibel häufig wiederholt werden. Wenn ich also jetzt gleich tiefer auf das Wesen Gottes eingehe, dann auch mit dem Wunsch, dass Menschen in ihrem Gottesbild Korrektur erfahren und ein Stück weit mehr heil werden dürfen, weil sie erkennen und annehmen, wer Jahwe, unser Gott, für sie wirklich ist. Als Inspiration, wer sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem kann ich dieses Buch hier sehr aufs Herz legen. Von John Mycomer, Gott hat einen Namen. Ich selbst durfte viel von diesem Buch profitieren und auch in meinen drei Predigten. Ihr habt und eine habt ihr schon gehört, weitere werdet ihr heute und nachfolgend hören, werde ich auch immer wieder Gedanken aus dem Buch mit aufgreifen. Weiter geht's heute also mit Teil 2, der Name Gottes. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, in der hebräischen Schrift ist die Reihenfolge in der Regel von zentraler Bedeutung. Sie zeigt auf, was am wichtigsten ist. Und in diesem Fall, in dieser Stelle von 2. Mose 34, Verse 6 und 7, diese Selbstoffenbarung Gottes, da steht an erster Stelle barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig. Die hebräische Wortpaarung, die lautet Chahum Hanun. Eine hebräische Wortpaarung, die bewusst nebeneinander stehen, um sich gegenseitig zu erklären. Das hebräische Wort Chahum bedeutet mitfühlend. Im Deutschen wird es meist mit barmherzig übersetzt. Der darin enthaltene Wortstamm ist der gleiche wie Mutterschoß. Es geht um das Gefühl, das eine Mutter ihrem Baby natürlicherweise entgegenbringt. Und ein Beispiel aus 1. Könige 13. Zwei Frauen streiten sich um ein Kind. Beide behaupten, die Mutter des Kindes zu sein. Damals gab es noch keinen DNA-Test, also hat der König Salomo einen genialen Plan. Man sollte das Baby in zwei Teile schneiden und die beiden Frauen bekommen jeweils einen Teil davon. Klingt auf den ersten Teil, gelinde gesagt, pragmatisch. Hart ausgedrückt, doch schon sehr brutal. Jedoch war die Absicht von Salomo mit dieser Anordnung, dass die wahre Mutter zum Vorschein kommt. Und genau das geschieht in 2. In 1. Könige 3 lesen wir dann, da schrie die Mutter des lebendigen, des lebenden Kindes voller Mitgefühl, voller Raham zum König. Bitte, mein Herr, gebt der anderen Frau das lebende Kind, aber tötet es nicht. Die andere Frau jedoch sagte, es soll weder dir noch mir gehören, teilt es. Rahum, voller Mitgefühl. Das Herz einer Mutter schreit, kämpft und tut alles dafür, dass ihr Kind überlebt. Zumindest sollte das der Normalfall sein. Mir ist bewusst, dass das leider nicht immer so ist. Wenn du Rahum nie in deiner Familie als eine Eigenschaft tiefer Liebe erfahren hast, dann berührt es dich auch nicht so sehr als eine Eigenschaft Gottes in deiner Gottesbeziehung. Jedoch möchte ich dir gerade dann zusprechen, dass es mir leid tut, dass es dich nicht so sehr berührt, weil es in Jahwes Augen ausnahmslos jedem Kind zusteht, dass es Mitgefühl von seinen Eltern bekommt. Und deswegen, was dir Mut machen kann, ist, dass Rahum auch ein Gefühlswort ist. Es sagt in diesem Vers über Gott aus, er fühlt mit dir mit. Er fühlt deine Freude, er fühlt deinen Frust, er fühlt deinen Zorn und er fühlt deine Trauer. Gott fühlt mit dir mit. Und wenn du dich darauf einlässt, dass Gott dir so begegnen will, dann kannst du Barmherzigkeit in deinem Leben neu entdecken. Das zweite Wort, das Barmherzigkeit Gottes weiterführt, ist Hanun. Und Hanun wird übersetzt im Deutschen mit Gnade oder Gunst erweisen. Während Rahum ein Gefühlswort ist, ist Hanun hingegen ein Aktionswort. Hanun muss ich tun. Es geht darum, jemand anderen seine Hilfe anzubieten, obwohl ich das in keinster Weise tun muss. Als klassisches Beispiel haben wir den barmherzigen Samariter. Weil er mitfühlt, kommt er ins Tun. Kommt er ins gnädige Handeln an diesem Verwundeten, der halbtot am Straßenrand liegt. Hätte er nicht tun müssen. Aus Barmherzigkeit zu fühlen, löst sich ein Gnadeerweisen aus. Ein aktives Werden. Im Psalm 86, da lesen wir, du aber Herr, Gott, bist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wende dich mir zu und sei mir gnädig, stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Ihr merkt hier wieder eine Wiederholung aus 2. Mose 34. Wende dich mir zu, stärke deinen Knecht. Gnade als Aktionswort. Es geht darum, dass wir aktiv werden. Wenn Gott also gnädig ist, dann will auch er aktiv an unserer Situation etwas verändern. Er will uns helfen. Doch scheitert seine Hilfe oft auch ein Stück weit daran, wie wir mit Gott umgehen, wie wir Gott nahe sein wollen. John Maycomer, der schreibt in seinem Buch von drei grundlegenden Arten, wie Menschen vor Gott kommen. Die erste Art, die basiert auf unser Tun. Die sagt, ey, ich bin ein guter Christ, ich bin ein guter Mensch, ich gehe in den Gottesdienst jeden Sonntag, ich spende sogar ganz brav, ganz fromm den Zehnten meines Ertrags. Ich arbeite ehrenamtlich in der Gemeinde, in der Kirche mit. Das heißt, weil ich so viel tue, habe ich das Recht, auch von Gott etwas zu fordern. Muss Gott mir auch etwas geben? Doch dieses Denken ist etwas, was uns aktiv und effektiv von der Gnade Gottes abhält. Niemand, kein Mensch kann sich Gottes Gnade mit seinem Tun verdienen. Es ist vielmehr einer der vielen Gründe, warum auch religiöse Menschen oftmals sehr weit weg von Gott sind. Die zweite Art basiert auf unseren Umständen. Meine Beziehung zu Gott ist davon abhängig, wie es mir geht, wie denn gerade so die Lage ist. Ich bin bin ich im Streit mit anderen, der Job, der hängt vielleicht am seidenen Faden. Ich trauere um einen schweren Verlust. Und diese Umstände, die führen mich dann zu Gott. Und je nachdem, wie Gott darauf reagiert, auf mich reagiert, bin ich mit Gott zufrieden oder auch nicht. Diese zweite Art kenne ich selber auch sehr gut. Ich habe so meine Vorstellung, meinen Wunsch, wie Gott auf mein Gebet reagieren sollte. Ein Blick in die Klagepsalmen, der zeigt auch, wie oft äußere Umstände ins Gebet führen. Das ist ganz normal. Jedoch gibt es auch eine dritte Art, mit der ich in eine Haltung vor Gott kommen kann, die ganz anders ist als diese beiden Haltungen. Und diese dritte Haltung, diese dritte Art basiert auf dem, wer Gott ist. Ein Gebet mit solch einer Haltung könnte sich vielleicht so anhören. Jahwe, mein Gott, du bist barmherzig und gnädig. Ich weiß, wie wichtig ich dir bin. Du hast mich erschaffen. Und dass du es liebst, mir zu helfen. Ich weiß aber auch, dass du mir überhaupt nichts schuldest. Im Gegenteil, ich bin an dir schuldig geworden, täglich in meinem Leben. Aber weil ich weiß, wer du bist, nämlich barmherzig und gnädig, darf ich dich um Hilfe bitten. Ein Gebet, das zum Ausdruck bringt, wer auf welcher Ebene steht. Gott ist Gott. Er ist der Schöpfergott des ganzen Universums und ich bin Mensch. Und ich habe kein Recht auf Gnade. Das ist ein Fakt. Ich kann sie aber erbitten, weil ich weiß, dass Gott es liebt, gnädig zu sein. Ohne jedoch, dass ich die Erwartung habe, dass er so reagieren muss, wie ich es für richtig halte. In der Bibel scheint diese dritte Art bei Gott viel mehr Anklang zu finden. Natürlich sieht er auch unser verletztes Herz. Aber er will, dass wir vertraut mit ihm werden. Und das unabhängig von unserem Tun, das ist sehr beruhigend, aber auch unabhängig von unseren Umständen. So eine Beziehung zu gestalten, ist übrigens auch die beste Grundlage für menschliche Beziehungen. Die besten Freundschaften, das erlebe ich selber, davon bin ich überzeugt, entstehen durch Barmherzigkeit und Gnade, die ich niemals einfordern kann, sondern nur in Dankbarkeit annehmen darf. Welche Art von Beziehung möchtest du eigentlich mit deinem Schöpfer leben? Ich komme zur nächsten Eigenschaft. Und die finde ich ebenso genial wie die anderen beiden. Langsam zum Zorn. Auf Hebräisch lautet das Erech Epayim. Epayim. Was übersetzt bedeutet, und das mag ein bisschen verwirrend sein, lange Nasenlöcher. Jahwe hat lange Nasenlöcher. Was ist damit gemeint? Tatsächlich fällt es hier etwas schwer, dieses Wortbild aus einer antiken semitischen Sprache wie das Hebräische ins Deutsche zu übersetzen. Aber denkt einmal daran, was passiert, wenn ihr so richtig die Beherrschung verliert. Bevor ich meinem Gegenüber anschreie, hole ich erstmal ganz tief Luft, um dann lautstark ihn anzuschreien, zu sagen, was fällt dir eigentlich an, dass du so mit mir umgehst? Das hat mich tief verletzt, das ist doch unmöglich, du so und so, du feiner Typ. Ich verliere die Beherrschung und genau in diesem Moment, wo es aus mir rausprasselt, vorher holt meine Luft erstmal ganz tief Luft. Und wenn ich das mache, ihr könnt es auch mal probieren, mal so aus der Brust heraus so richtig die Luft reinziehen. Dann merkt ihr, dass auch eure Nasenflügel so ein bisschen mitgehen, sich so ein bisschen mitbewegen, sich so leicht wölben. Das ist eine schöne Atemübung, die ihr gerne ausprobieren dürft. Wenn ich aber langsam zum Zorn bin, wenn mich jemand ärgert oder provoziert, dann schließe ich meinen Mund. Ich entspanne meine Lippen und atme langsam durch die Nase ein und auch langsam wieder aus. Das versucht ungefähr das hebräische Bild mit langen Nasenlöchern deutlich zu machen. Gott atmet erstmal ganz tief durch. Er bewahrt die Fassung, er bewahrt die Ruhe. Und in Jabes Fall bewahrt er teilweise über Jahre hinweg die Fassung, trotz starker Provokationen. Wie sehr wünsche ich mir diese Eigenschaft, langsam zum Zorn. In dem Buch der Sprüche gibt es zwei Verse, die die gleiche hebräische Bildsprache verwenden, wo wir kurz mal reinschauen wollen. Langsam zum Zorn. Sprüche 14, Vers 29. Ein Geduldiger hat viel Verstand. Je Zorn dagegen ist der Gipfel der Dummheit. Hier wird langsam zum Zorn mit Geduld übersetzt. Wer sich schnell reizen lässt und im Jähzorn ausbricht, der ist tatsächlich auch ein leicht zu manipulierendes Opfer und auch alles andere als Herr der Lage. Ein Geduldiger jedoch hat viel Verstand. Ein Geduldiger ist weise. In Sprüche 16, ein weiteres oder das gleiche Wortbild, da lesen wir: Besser ein Geduldiger als ein Mächtiger. Sich selbst beherrschen ist besser, als eine ganze Stadt zu erobern. In diesem Vers wird Selbstbeherrschung als Synonym für Geduld verwendet. Langsam zum Zorn bedeutet nicht, dass du keinen Frust, keinen Zorn, keine Wut empfinden darfst, sondern dass du deine Gefühle und auch dein Verlangen, dem Ausdruck zu verleihen, unter Kontrolle hast. Salomo setzt diese Eigenschaft vor dem Verlangen nach Macht. Bevor wir nach Macht oder Verantwortung streben sollen, tun wir gut daran, Geduld zu lernen. Wie geht eigentlich Jesus mit dem Thema Zorn um? In den Evangelien gibt es tatsächlich nicht viele Situationen, wo der Zorn Jesu sichtbar wird. Wir kennen so das klassische Beispiel Tempelreinigung, wo Jesus mal so richtig eskaliert und aufräumt. Eine andere Stelle davon lesen wir aber auch in Markus 3. Jesus wird von seinen Anklägern auf die Probe gestellt. An einem Sabbat in der Synagoge begegnet Jesus einem Mann mit einer verkrüppelten Hand. Er holt ihn vor den Augen aller nach vorne und fragt ihn und alle anderen, was ist richtig? Spannende Frage. Als Christ und als Mensch habe ich ein Grundbedürfnis. Ich will nämlich immer ganz klar wissen, was richtig und was falsch ist. Ist zwar nicht meine Aufgabe, das zu unterscheiden, weil, seien wir doch mal ehrlich, dann hätte Gott auch im Garten Eden den Baum der Erkenntnis uns ja von Anfang an schon zugänglich machen können. Tatsache ist aber, selber zu erkennen oder selber erkennen zu wollen, was richtig und was falsch ist, war für den Menschen so attraktiv, dass er die Beziehung zu seinem Gott aufs Spiel gesetzt hat und dafür teuer bezahlen musste. Sei es drum, was sagt Jesus denn jetzt? Was ist richtig? Was ist erlaubt? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Ganz klare Frage, da gibt es eigentlich nur eine Antwort, natürlich Gutes. Jesus setzt an dieser Stelle hier nichts tun gleich mit Böses tun. Er sagt, wenn ich die Macht habe, diesen Menschen, der unter seiner verkrüppelten Hand leidet, zu heilen, es aber nicht tue, dann ist das gleichzusetzen damit, dass ich ihn töte. Was Jesus hier tut, ist, er beruft sich auf das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich diesen Mann mit seiner verkrüppelten Hand wirklich liebe, dann lasse ich es nicht zu, dass er auch nur einen Tag länger leiden muss. Wow! Ein Gott, der das Doppelgebot der Liebe mächtig ernst nimmt. Und Jesus stellt seinen Zuhörern also die Frage, darf ich am Sabbat, der doch für den Menschen da ist, darf ich an diesem Tag Gutes tun? Und als Reaktion lesen wir zwei Worte. Sie schweigen. Alle seine Gegner schweigen. Und daraufhin heißt es dann im Vers 5, er sah sie der Reihe nach an. Jeden Einzelnen. Guckt sich die Reihen an, blickt sie einander an und voll Zorn und zugleich betrübt über ihr verstocktes Herz. Und dann befahl er dem Mann, strecke deine Hand aus. Und der Mann streckte seine Hand aus und war geheilt. Dieses Ereignis hat dazu geführt, dass die Pharisäer zusammen mit den Anhängern von Herodes den Plan fassten, Jesus zu beseitigen. Und ich frage mich an dieser Stelle, wie verstockt kann eigentlich ein Herz sein? Nur weil Jesus ein so starkes Verlangen danach hat, es besitzt das Doppelgebot der Liebe radikal zu leben, wozu er übrigens auch uns auffordert und damit auch zeigt, wie Gott ist, soll er sterben? Voll Zorn und zugleich betrübt über ihr verstocktes Herz. Beides gehört zusammen, zumindest im Charakter Jahwes. Wusstest du, dass Jahwe es liebt, nicht zornig zu sein? Der Prophet Micha, der schreibt von einem Gott, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Denn er liebt es, barmherzig und gnädig zu sein. Er will gar nicht zornig sein. Ich glaube, wir haben deshalb oft so ein Problem mit dem Zorn Gottes, weil wir nicht sehen, wie geduldig Jahwe teilweise Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher war. Zorn ist keine Eigenschaft Gottes, die ihn ausmacht. Im Gegenteil, in seinem Wesen offenbart er, dass er langsam zum Zorn ist. Entgegen aller menschlicher Natur. Doch wenn Jahwe mal wirklich zornig wird, dann aufgrund seiner Liebe, die er für uns empfindet und auch wegen unseren harten und verstockten Herzen, die einfach nicht weich werden wollen im Angesicht von unseren Mitmenschen. Liebe wird auch mal zornig, wenn sie wahrnimmt, dass der Geliebte sich und anderen schadet. Das ist doch selbstverständlich. Ich werde auch zornig, wenn ich meinen Sohn nach mehreren Malen Wiederholungen es ihm immer wieder eingetrichtert habe, bevor du über die Straße gehst, schau nach links und nach rechts. Wenn er das nicht macht und einfach nur drüber läuft, dann werde ich wütend, dann werde ich zornig. Weil ich nicht will, dass ihm etwas passiert. Alles andere wäre Gleichgültigkeit. Mach doch, was du willst, ist dein Leben. Es würde doch etwas mit mir nicht stimmen, wenn ich das bei meinem Sohn einfach so durchgehen lassen würde, weil ich ihn liebe. Aber wenn Gott nach so viel Geduld dann auch mal zornig wird, weil er uns liebt, dann soll uns das abschrecken? Jahwe ist ein Gott der Liebe und nicht der Gleichgültigkeit. Und darüber bin ich sehr froh. Und trotz dieser Berechtigung seines Zorns, in Klammern, der viel lautere Motive hat als mein Zorn in der Regel, liebt er es und es ist Teil seines Wesens, Teil seines Namens, dass er nun mal langsam zum Zorn ist. Du kannst Gott definitiv mit deinem Verhalten wütend machen, aber du musst dich echt dafür richtig anstrengen, dass er seinen Zorn auch dir gegenüber freisetzt. Die letzte Eigenschaft für heute, reich an Gnade und Treue. Ich weiß, der eine oder andere, der wartet vielleicht schon seit der letzten Predigt darauf, ja, was hat es denn eigentlich mit dem Vers 7, mit der Schuld der Väter, die Jahwe heimsucht an den Kindern der dritten und vierten Generation auf sich? Ist das nicht ein Indiz dafür, dass Gott grausam, dass Gott ungerecht ist? Für heute bitte ich euch einfach nur, euch Jahwes Charakter der Geduld zu eigen zu machen. Das wird im letzten Teil der Predigtserie drankommen. Für heute vorerst die letzte Eigenschaft, der reich ist an Gnade und Treue. Und hier horcht der eine oder andere vielleicht ein Stück weit auf. Moment mal, schon wieder Gnade? Kam das nicht am Anfang? Und im Vers danach wird es direkt wieder mit Gnade eingeleitet. Wieso diese Doppelung? Ganz einfach, im Hebräischen steht ein anderes Wort da. Im Hebräischen lautet diese Wortpaarung Hesed und Emet. Bei Hesed handelt es sich um ein umfassendes Wort, für das wir im Deutschen mal wieder keine wirkliche Entsprechung haben. Der Theologe Daniel Block, der schreibt dazu, Das hebräische Hesed, das kann nicht mit einem einzigen Wort übersetzt werden. Es ist ein Bundesbegriff, der all die positiven Eigenschaften Gottes miteinander vereint. Hesed als ein Bundesbegriff, spannend. Ich gehe gleich noch mehr darauf ein. Wie auch schon bei barmherzig und gnädig, hier wieder die gleiche Absicht. Hesed und Emet, beide Begriffe werden zusammengebracht, um sich gegenseitig näher zu bestimmen. Was hat es mit dem anderen Wort, Emet, auf sich? Im Wesentlichen hat es zwei Bedeutungen inne. Zum einen kann es mit Wahrheit übersetzt werden. Zum anderen aber auch mit vertrauenswürdig oder verlässlich. Es wird hier also eine Wahrheit ausgesprochen. Und diese Wahrheit lautet, du kannst dich auf diesem Gott verlassen. Und an dieser Stelle wird auch schnell deutlich, dass das deutsche Wort der Gnade viel zu kurz gegriffen ist. Viel zu wenig eigentlich diese Weite dieses Wortes abholt. Aus dem Hebräischen lässt sich eine Loyalität aus dieser Wortpaarung ableiten, die Jahwe mit dem Bundesbegriff bekräftigen möchte. Statt reich an Gnade und Treue könnte man im Deutschen auch übersetzen, unter keinen Umständen wird Jahwe sein Volk verlassen. Bis zum bitteren Ende bleibt er treu an der Seite seines Volkes, koste es, was es wolle. Wir haben es heute am Anfang schon gehört, wir hatten neulich die Ausstellung Sterne ohne Himmel. Überlebende aus dem Holocaust, die eine Stimme und ein Gesicht bekommen haben, einen Namen. Und es war sehr berührend, diese Woche mit anzuerleben. Was für ein starker Zuspruch muss 2. Mose 34, diese beiden Verse der Selbstoffenbarung Gottes für die Juden, auch in dieser so schweren, brutalen Zeit gewesen sein. Gott verlässt sein Volk niemals, koste es, was es wolle. Er steht ihnen bei. Im Psalm 89 greift diese gleiche Wortpaarung, diese gleiche Wortkombination wieder auf. Ich will die Gnade Jahwes allezeit loben und den kommenden Generationen von seiner Treue erzählen. Denn ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeiten und deine Treue steht fest wie der Himmel. Und diese Verse, die sprechen eine Einladung an uns aus. Egal, wo du in deinem Leben gerade eben stehst, egal welche Fragen du hast, Gott, warum geht meine Ehe gerade den Bach runter? Gott, wie kann es sein, dass ich mit 40 immer noch Single bin? Warum, Gott, hast du diese Fehlgeburt zugelassen? Und Gott, warum ist mein Kind behindert? Wieso wurde mir mein Job gekündigt, den ich doch so sehr liebe und so treu, so zuverlässig gemacht habe? Ich weiß, dass diese Fragen schmerzhaft sind. Und es ist berechtigt, dass wir Gott diese Fragen stellen dürfen. Mit seinem Wesen der Gnade und Treue ignoriert Jahwe unseren Schmerz, den wir haben, nicht. Er gibt aber auch leider nicht immer die erhoffte Antwort, die wir uns gern erwünschen. Stattdessen stellt er mir trotz alledem immer und immer wieder dieselbe Frage. Eine Frage, mit der auch ich jetzt schließen möchte. Die ich zum Schluss einem jeden von euch aufs Herz legen möchte. Egal, was dein Warum an Gott ist. Jahwe stellt dir die Frage, bist du weiterhin bereit, mir, Jahwe, deinem Gott, zu vertrauen? Trotz all deines Schmerzes, trotz all deines Leides, erinnere dich, wer ich bin. Bist du weiterhin bereit, mir zu vertrauen? Eine Frage, die jeder Einzelne von uns jetzt persönlich mitnehmen darf. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied und werden parallel dazu auch die Kollekte wieder einsammeln. Es werden gleich Körbchen rumgereicht. Es wird ein QR-Code jetzt auch eingeblendet. Ihr könnt gerne über PayPal uns auch unterstützen finanziell. Wir freuen uns über jeden, der uns als Gnadenkirche unterstützt. Und wir singen jetzt das Lied, er heißt Jahwe.